Hormone sind die stille Sprache des Körpers. Sie sagen jeder Zelle, was sie tun soll. Ich finde das ein schönes Zitat, wie wir unsere Podcast-Folge starten können. Wir sprechen heute über Hormone verstehen, warum sie Energie, Gewicht und Stimmung steuern. Und ich muss von mir aus schon mal sagen, ja, das fühle ich total. Und wir haben mal wieder einen Experten geladen, Dr. Thomas Peter. Wir haben schon mal miteinander gesprochen in einer Podcast-Folge. Da ging es damals um Schwermetalle. Also wer da mal reinhören will, sollte definitiv. Ich verlinke euch das Ganze nochmal. Ist nämlich mindestens genauso wichtig wie jetzt das Thema Hormone.
Es folgt ein kleiner Werbeeinspiel auf unseren Omega-3-Ölpartner Noasan. Wer uns schon länger kennt, der weiß, dass die Omega-3-Öle von Noasan nicht nur fester Bestandteil der Epifood-Küche sind, sozusagen eine wichtige Zutat einiger Rezepte, sondern die Öle, also auch die Kapseln für Reisen, wichtiger Teil unserer Alltagsroutine. Und wir schätzen vor allem eins sehr, und das ist die Konsequenz in der Qualität. Wirklich jede Charge wird von einem unabhängigen Labor geprüft. Die Tests könnt ihr als Verbraucher auch direkt in diesem Moment ganz transparent auf der Homepage einsehen. Und das ist nicht nur ein Detail, das macht einen erheblichen Unterschied. Ja, unser Tipp, die Omega-3-Fettsäurenanalyse direkt mal mitbestellen und so einfach gezielt supplementieren. Wer aber auch schon genau weiß, was er will, findet unseren Rabattcode in der Caption. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
Thomas, viele unserer Zuhörerinnen kennen dich eben aus dieser Folge, aber vielleicht kannst du trotzdem kurz erklären, was du aktuell machst, wo dein Schwerpunkt so liegt und wie du auch deinen Weg über TCM, das finde ich nämlich ganz spannend, und deine Praxis zum Thema Hormone geführt hast.
Ja, bei mir ist gerade Umbruchsstimmung im Moment. Ich habe ganz viele Dinge, die ich gleichzeitig mache. Ich habe ein bisschen die Praxisstrukturen umgestellt. Bin ja ursprünglich Facharzt für Allgemeinmedizin, aber habe nicht wirklich Allgemeinmedizin so viel gemacht. Also wir haben natürlich auch viel Kassenmedizin mal vorher gemacht, aber dann bin ich natürlich gleich in die Privatpraxis rein. Und ja, ich komme letztendlich über die chinesische Medizin, weil ich am Ende vom Studium 3 Monate in China war und davor auch schon ganz viel mit der TCM gearbeitet habe. Das heißt, ich habe schon immer das ganze System ein bisschen ganzheitlicher betrachtet und auch darüber nachgedacht, wie der Körper miteinander kommuniziert, wo die Hormone dann auch eine große Rolle spielen. Habe dann eine klassische schulmedizinische Ausbildung gemacht, bin dann aber in die eigene Praxis gegangen. Und so haben sich die verschiedenen Behandlungssysteme dann weiterentwickelt. Ich habe gar nicht unbedingt mit bioidentischen Hormonen dann angefangen, sondern bin erstmal über die Mikronährstoffe reingegangen. Das machen viele, dass sie dann versuchen, praktisch über die Schulmedizin zu verbinden, so mit dem Ganzheitlichen, indem sie die Mikronährstoffe vor allem beleuchten, weil es ist ja so ein bisschen die Brücke, wo du sagst, das kann man auch so halbwegs greifen. Ja, wenn man jetzt gleich direkt in energetische Therapieverfahren reingeht, dann kann man es ja nicht mehr wirklich greifen. Deswegen machen da viele die Brücke und habe mich dann in die ganze bioidentische Hormonsache reingearbeitet. Letztendlich über einen sehr glücklichen Zufall, muss ich sagen. Ich habe eine Patientin kennengelernt, die war im Hashimoto-Forum, eine der führenden Personen dort, und die hat sich sehr viel ausgekannt mit dem Thema Schilddrüse, wie man sie richtig einstellt, wie man bioidentische Hormone richtig einsetzt, und mich dann überhaupt erstmal so ein bisschen aufgeklärt über das ganze Thema, weil das Thema Hormone wird halt in der schulmedizinischen Ausbildung, also im Medizinstudium, kommt es viel zu kurz aus meiner Sicht, das ist das Problem dabei. Und du bekommst nicht wirklich viel erklärt, du bekommst oft erklärt, dass du im Normbereich sein musst mit den Werten, ja, das ist der Klassiker, aber du bekommst zum Beispiel keinen Unterschied erklärt zwischen einem bioidentischen Hormon und einem synthetischen Hormon, wollen wir es mal so nennen, du bekommst keine Erklärung darüber, was wirkliche Optimalbereiche sind für Menschen und was Hormone im Körper wirklich tun. Und das ist etwas, da habe ich mich dann halt natürlich nach und nach reingearbeitet. Und so wächst man eben über die Jahre hinweg. Habe dann angefangen mit Instagram irgendwann mal vor 4 Jahren oder 4,5 Jahren jetzt inzwischen, genau, und habe dann versucht, die Leute darüber aufzuklären. Und ich denke, das klappt auch ganz gut insgesamt, ja.
Ja, muss ich sagen, dein Instagram-Account, also wer noch nicht folgt, auf jeden Fall folgen. Ich frage mich manchmal, wie viele Stunden dein Tag hat, weil du ja ordentlich Content dort lieferst. Die Beiträge sind ja wirklich auch stark erarbeitet, meines Erachtens. Also Glückwunsch dazu und Respekt, dass du dafür Zeit und Kraft aufwendest.
Danke.
Ich denke, das kann sehr vielen Menschen helfen. Ja, das Thema Hormone betrifft eigentlich jeden. Viele wissen jetzt gar nicht genau, was Hormone aber sind. Also wir steigen jetzt wirklich leicht ein. Du hast schon bioidentische Hormone gesagt und es war schon, glaube ich, sehr into the bubble. Aber wir fangen ganz am Anfang an, damit man dieses Thema einfach auch mal greifen kann. Wie würdest du Hormone jetzt erstmal einfach erklären?
Hormone sind Botenstoffe letztendlich, das ist das Entscheidende. Hormone dienen unserer Kommunikation zwischen verschiedenen Zelltypen, zwischen verschiedenen Organen und so weiter. Wir haben ganz viele verschiedene Kommunikationssysteme in unserem Körper. Wenn wir da mal alleine an unser Nervensystem denken, unser Nervensystem ist eine schnelle Form der Kommunikation. Ja, ich denke jetzt, dass ich meinen Arm hier bewegen will und dann passiert das sofort. So funktioniert es bei Hormonen nicht, weil Hormone deutlich langsamer in der Kommunikation sind. Dafür sind sie aber langfristig wichtig, ne, weil sie langfristig Regulationsprozesse in unserem Körper Körper anstoßen. Bei Hormonen gibt es zwei Arten von Hormonen. Das eine sind Eiweißhormone, die bestehen also aus Aminosäuren, ist ganz vielen Aminosäuren hintereinander geschaltet. Und das andere sind sogenannte Steroidhormone, die entstehen letztendlich aus dem Cholesterin als Grundstoff. Bestes Beispiel dafür, ne? Cortisol, das kennen die meisten, oder auch Testosteron, Progesteron, das sind alles Steroidhormone. Der Unterschied ist so ein bisschen in der Art, wie sie auf eine Zelle einwirken. Bei den Steroidhormonen haben wir eine fettlösliche Struktur. Das heißt, die Steroidhormone sind in der Lage, einen Rezeptor zu aktivieren, der irgendwo in einer Zelle drin liegt, weil sie die Zellmembran durchschreiten können durch ihre fettlösliche Struktur. Das ist bei den Proteinhormonen oder bei den Proteohormonen, wie zum Beispiel bei Insulin oder auch bei Schilddrüsenhormonen anders. Die können nicht durch die Zellwand durch, die müssen einen Rezeptor aktivieren, der außen auf der Zellwand ist, und von dort aus wird dann das Signal nach innen überführt, durch die sogenannte Signaltransduktion, und da werden dann Gene umgeschmissen. Und so wirken Hormone im Wesentlichen auch, indem sie spezifische Gene in unseren Zielzellen aktivieren, und diese Beeinflussung, diese Aktivierung von Genen, die führt dann zu langfristigen Veränderungen, eben nicht so kurzfristig wie bei unserem Nervensystem. Wir brauchen Hormone also für unsere Kommunikation und für langfristige Prozesse, und Hormone sind ganz oft auch erst das Ende einer Kette, die gestört ist im Organismus. Also wenn jemand mit einem wirklichen Hormonproblem kommt, wie zum Beispiel einer Schilddrüsenunterfunktion oder auch einer Nebennierenschwäche oder Sexualhormonschwäche, dann liegt vorher schon ein ganz langer Weg vor, der nicht in Ordnung war. Und deswegen ist es wichtig, dass wir früh genug agieren, damit das erst gar nicht passiert.
Ich muss auch sagen, ich habe also auch aus persönlicher Erfahrung oder auch im Freundesbekanntenkreis hört man ja immer wieder, ah ja, Periode bekommt man nicht. Das ist so ein bisschen der Klassiker, finde ich, warum man dann theoretisch mal seine Hormone checken lässt. Man sagt ja immer, Hormone checken lässt. Das ist ja auch noch ein ganz breites Gebiet, würde ich sagen, was da gemacht wird und was nicht gemacht wird. Und da wird ja auch viel Aufklärung betrieben. Auch eben, wie du schon sagst, bioidentische Hormone. Auch, man sagt ja auch, hormonfrei verhüten oder hormonell verhüten mit Pille etc. Auch ganz schwieriges Wording. Also ich glaube, wir müssen da wirklich from the scratch nochmal starten. Ne? Auch was Östrogen angeht, finde ich, haben wir jetzt auch einen unfassbar langen Weg vor uns, der jetzt erst so zeigt, was das für ein Longevity-Hormon ist. Finde ich super spannend. Also das ja, was in der Menopause halt einfach mal sich so langsam verabschiedet, würde ich mal behaupten. Ist es auch eins der Hormone, die so den größten Einfluss auf Energie, Gewicht, Stimmung und Schlaf haben, würdest du sagen?
Auf jeden Fall. Also gerade wenn man sich Wechseljahresbeschwerden mal anschaut, die meisten Wechseljahresbeschwerden sind letztendlich Östradiolmangelbeschwerden. Also wir sprechen zwar von Östrogenen, aber Östrogene sind eine Gruppe. Das sind insgesamt vier verschiedene Hormone. Eins davon bilden wir nur in der Schwangerschaft. Und das Wichtigste von diesen Hormonen ist Estradiol. Es gibt auch noch Estriol, was wichtig ist für Haut und Schleimhäute, was sich aber aus dem Estradiol bildet. Und das ist besonders wichtig für das Thema Schlaf. Das ist besonders wichtig für das Thema Hitzewallung. Das ist besonders wichtig für das Thema Zellentwicklung, für Stimmung. Dafür brauchen wir Östrogene ausreichend. Und ja, wie du schon sagst, haben wir erst in den letzten Jahren, Jahrzehnten so ein bisschen den Fokus auch drauf gewonnen, wie wichtig das eigentlich wirklich ist. Und dass wir auch in den Wechseljahren eben vielleicht mal umdenken sollten, nicht sagen sollten, eine Frau hat immer weniger Hormone im Verlauf eines Lebens und das ist normal und das muss sie auf eine gewisse Weise akzeptieren. Ja, das wäre ja alles schön und gut, wenn unser Leben auch entsprechend wechseln würde mit den Wechseljahren. Das tut es aber leider nicht, denn unser Leben geht genauso anstrengend weiter, wie es vor 50 ist oder bevor wir in die Wechseljahre hineinkommen. Wir müssen ja heute relativ lange arbeiten, bis 67. Gut, nicht jeder jetzt bis 67, aber viele müssen bis 67 arbeiten. Sie müssen also immer weiter funktionieren. Dazu kommt natürlich auch, dass ich dann andere Aufgaben übernehme, wie zum Beispiel das Oma-Dasein, und ich brauche eben einfach meine Energie. Und wann werden wir denn krank? Ja, wir haben zwei Faktoren in unserem Leben, die uns krank machen. Das eine ist unser Lebenswandel. Das sind so Accounts wie du eben, das positiv beeinflussen über Ernährung, über Lifestyle, über Supplements. Und das zweite ist aber das Alter. Das dürfen wir niemals vergessen. Wir werden ja nicht krank, wenn wir jung sind. Wir werden ja krank, wenn wir älter sind. Und ein wesentlicher Mechanismus dabei ist die Abnahme von Hormonen im Körper. Hormone werden in der klassischen Medizin oft schlecht dargestellt, als hätten sie nur negative Wirkungen auf unseren Körper. Aber wenn wir uns die Studienlage angucken zu wirklichen Hormonen, also zu bioidentischen Hormonen, so wie sie unser Körper eben auch bildet, dann finden wir eine durchweg positive Studienlage und ein Minimum an Risiken gegenüber chemisch-synthetischen Hormonen, Und das dürfen wir niemals dabei vergessen. Ich meine, im alten Rom hat man auch schon den Urin der Jünglinge getrunken. Jetzt weiß man natürlich nicht ganz genau, warum. Und das ist alles ein bisschen Vermutung. Aber es kann natürlich auch mit Urinabbau, mit Hormonabbauprodukten zu tun haben. Man hat sich erhofft, dass man davon Kraft bekommt. Vielleicht hatte man auch das Gefühl, das kann ich natürlich jetzt nicht belegen, wie denn auch. Aber unsere Hormone, die halten uns fit. Die halten uns jung und Östradiol bzw. Östrogene sind das beste Beispiel dafür.
Bekommt man ja auch viel mit, dass jetzt auch Cremes angewendet werden oder auch Hormone mehr genommen werden. Ich glaube, es gab mal eine Studie, von der ich so laienhaft ausgedrückt gehört habe, die aber dann auf Derivaten, die auch in Bezug auf Brustkrebs war. Kannst du da was dazu sagen?
Es gibt viele verschiedene Studien zu dem Thema, ne? Aber wenn man sich die alle mal anschaut, weil ja dann immer auf das Thema entsteht mehr Krebs dadurch hinaus, darauf wird geschaut, ob das sehr relevant ist. Das Problem ist bei diesen Studien, dass man in der Regel kein bioidentisches Hormon eingesetzt hat. Es geht dabei meistens ums Thema Progesteron, beziehungsweise ist es wirklich Progesteron, was eingesetzt wurde. Also Progesteron ist die Struktur, die unser Körper selbst produziert, so heißt das Hormon als natürliches, als bioidentisches Hormon. In den Studien wird aber ganz oft Medroxyprogesteron eingesetzt. Und Medroxyprogesteron hat eine tumorfördernde Wirkung auf Brustkrebsgewebe, das ist richtig. Aber du wirst keine einzige Studie finden. Ihr könnt auch gerne suchen, wenn ihr da draußen seid und hört jetzt zu, schickt es mir gerne zu. Ich habe keine gefunden, die wirklich eine brustkrebsfördernde Wirkung für Progesteron belegt. Das ist das Entscheidende, ne? Und da wird auch ganz oft, letztens auch jetzt, also mal unabhängig von den ganzen Studien, arbeite ich auch mit vielen Laboren zusammen, hat auch Ganzimmun, also das hauptsächlich Labor, mit dem ich zusammenarbeite, auch einen Artikel rausgebracht, dass Progesteron angeblich Brustkrebs fördern soll. Und auch da wurde nicht wieder gescheit geschaut, ist es denn wirklich Progesteron oder ist es Medroxyprogesteron? Ich meine, es ist doch auch unlogisch von der Idee her. Gut, man kann nicht alles über Logik begründen, man muss immer schauen, was die wissenschaftlichen Daten hergeben, aber es ist unlogisch von der Idee her zu sagen, wenn wir mehr Brustkrebs kriegen, wenn wir älter sind, ja, warum sollten wir dann durch unser Progesteron, was wir in jungen Jahren ja haben, auch mehr Brustkrebs bekommen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und die Daten geben das auch nicht her. Trotzdem hat sich es leider in die Leitlinien eingeschlichen, dass man zum Beispiel nach einem hormonabhängigen Brustkrebs kein Progesteron geben darf oder dass man trotzdem immer aufpassen muss, was man tut. Und das ist einfach nervig, weil es ist wie, als würdest du Äpfel mit Birnen vergleichen. Das funktioniert eben einfach nicht.
Ja, kann ich verstehen. Ja, welche Symptome zeigen dir jetzt in deiner Praxis oft, dass Hormone eine Rolle spielen oder besser gesagt auch außer Kontrolle geraten sind?
Also wir machen es ja so, dass wir im Wesentlichen die Hormone messen und dann schauen wir erstmal, was wir haben. Ja, und ich denke, man sollte auch immer messen. Es ist ganz schwierig, sowohl für Menschen, die jetzt nicht medizinischen Hintergrund haben, als auch für Ärzte oder Heilpraktiker, ist ganz schwierig, anhand von Symptomen zu sagen, das ist sehr wahrscheinlich das und das Problem der Hormone. Weil wir haben so viele verschiedene Dinge, die sich da miteinander vermischen. Die Schilddrüse spielt auch noch eine Rolle, die Mikronährstoffe spielen eine Rolle, das ganze Thema Entgiftung spielt eine Rolle, Stress natürlich ohne Ende spielt eine Riesenrolle mit dabei. Stress kann sich zum Beispiel auch auf meine Hormone auswirken. Ne? Stress erhöht Cortisol und das Cortisol muss ja irgendwo herkommen. Das holt der Körper sich dann aus dem sogenannten Progesteron. Ja, und dann kriege ich ein Progesterondefizit. Deswegen würde ich mich nicht auf Symptome verlassen. Das ist mal die erste Kernmessage, die ich so mitgeben will. Und wir haben dafür, was wir ja auch schulen, ein Laborpanel ausgearbeitet mit insgesamt 26 Laborparametern, wo du dann wirklich genau sagen kannst, bei Schilddrüse nimmst du die Werte ab, bei Nebennieren nimmst du die Werte ab, bei Sexualhormonen nimmst du die Werte ab. Und dann schau dir lieber die Werte an. Wenn wir aber jetzt mal von allgemeinen Symptomen sprechen, ich glaube, wir müssen ja auch ein bisschen was an die Hand geben, dass die Leute auch direkt das bei sich auch eventuell finden können. Das ist natürlich immer wieder das Thema Erschöpfung. Wenn wir also über allgemeine Symptome sprechen, dann ist es immer wichtig zu schauen, was macht das Energielevel. Das ist erstmal so das Entscheidende. Und wenn du einfach merkst, dass egal was du tust, das ist ein wichtiges Kennzeichen, egal was du tust, du nicht wirklich von deinem Energielevel hochkommst, also du machst Mikronährstoffinfusion, du nimmst vielleicht Supplements ein, du versuchst dich auch besser zu ernähren und versuchst auch deine Psyche zu regulieren und trotzdem kommt dein Energielevel nicht nach oben, dann musst du immer daran denken, dass mit deinen Hormonen vielleicht was nicht in Ordnung ist. Oder wenn du spezifische Beschwerden hast, die auf einzelne Hormonmängel hindeuten, wie zum Beispiel Schlafstörungen, ne, nach dem Wechseljahr, so ein Klassiker, es kann ein Progesterondefizit liegen, da habe ich eher so ein Einschlafthema, wenn es zu niedrig ist. Oder es kann an Östrogenmangel liegen, dann habe ich eher so ein Durchschlafthema und habe auch Schwitzen mit dabei. Und egal, was du da tust, auch das wird nicht besser. Aber das grundlegende Kennzeichen eines Hormonmangels bzw. einer Hormonregulationsstörung ist einfach, dass egal, was ich tue von meinen Lebensstilmaßnahmen, es nicht wirklich besser wird. Und das sind die Menschen, die kommen dann nach jahrelanger Odyssee überall gewesen, logischerweise, und bekommen dann zum ersten ersten Mal ein bioidentisches Hormon und das ist wie, das schlägt durch, schlägt ein wie eine Bombe. Das ist eine komplette Neuregulation des Organismus, weil die endlich mal das ersetzt bekommen, was der Körper leider zu diesem Zeitpunkt einfach nicht mehr bilden kann. Das ist das Entscheidende. Nach dem Wechseljahr kann ich es halt nicht mehr wirklich bilden. Ja? Wenn wir also sagen, ja, wir können ja auch Jamswurzel einsetzen. Nein, das ist nicht korrekt, weil unser Körper kann es ja nicht mehr wirklich umordnen. Das ist das Problem dabei. Wenn wir vor den Wechseljahren sind, haben zum Beispiel einfach nur Zyklusbeschwerden, Müdigkeit, Erschöpfung, können wir noch viel regulieren. Okay, und wir sollten es auch immer so lange wie möglich versuchen, ohne ein bioidentisches Hormon. Es macht Sinn, wir wollen ja unser System dazu bringen, dass es selbst mehr Hormone produziert. Aber es gibt auch da viele Fälle, wo es einfach nicht ausreichend ist. Und warum sollen wir es uns schwer machen? Das muss man auch einfach mal so sagen. Warum sollen wir es uns schwer machen? Wenn du jetzt aus dem Rollstuhl aufstehen willst, dann machst du das ja auch nicht gleich und läufst gleich los, dann nimmst du ja auch erstmal einen Stock. Ja? Und so kann man bioidentische Hormone auch verstehen. Sie sind erstmal eine Hilfe, ohne dem Organismus wirklich zu schaden. Und diese Hilfe darf ich durchaus erstmal annehmen. Und es stellt sich auch die Frage, und es wird sich halt in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten zeigen, warum soll ich diese Hilfe nicht lebenslang annehmen?
Ja, absolut, absolut. Ich bin ja auch der großen Überzeugung, dass da noch wahnsinnig viel passieren wird. Ich glaube auch, dass du da immer wieder hinterher bist, neues Wissen dir anzueignen.
Absolut. Ja. Täglich.
Es fehlt ja vielen Ärzten, muss man sagen, da draußen dementsprechend.
Es fehlt ihnen aber auch ein bisschen die Zeit, muss man dazu sagen.
Ja, natürlich.
Ja, es fehlt ihnen auch einfach die Zeit. Ich habe halt auch dafür gesorgt, durch Strukturumstellung, dass ich diese Zeit auch einfach habe, ja, weil mir das total wichtig ist, da in die Weiterbildung reinzugehen. Aber wenn du jetzt mal überlegst, dass du in der Kassenpraxis irgendwie 80 Leute am Tag behandelst, Wie soll das funktionieren, wenn ich es mal fragen darf? Das geht fast gar nicht. Das geht nur über Fortbildung, die du extern besuchst. Und diese Fortbildung, die du extern besuchst, sind ganz oft dann halt gesponsert von Firmen, die auch entsprechende Präparate natürlich verkaufen. Und dann lernst du natürlich nicht die Grundlagen, die du eigentlich lernen musst. Das Thema bioidentische Hormone zum Beispiel, das wird, oder der Unterschied zu synthetischen Hormonpräparaten, das wird im Studium, also in meinem Studium zumindest, ich kann jetzt nur von mir sprechen, wurde das einfach gar nicht vermittelt, das ganze Thema. Und das ist aber ein sehr wichtiges Thema. Wie willst du das jetzt aber mitbekommen, wenn du nicht so glückliche Zufälle hast wie ich? Wenn ich die Patientin damals nicht getroffen hätte, würden wir jetzt hier nicht sitzen. So einfach ist das. Ja, deswegen kein Vorwurf an der Stelle an irgendjemanden. Ich glaube nicht, dass das böser Wille ist, überhaupt nicht. Ich glaube schon, dass jeder Arzt dann auch Menschen helfen möchte, insbesondere wenn das Studium beginnt. Das System macht ihn so ein bisschen auch dazu, indem es ihm einfach die Zeit und die Möglichkeiten nimmt.
Ja, das stimmt. Sprechen wir mal vor der Menopause. Also Hormone natürlich unterstützen. Du hast schon gesagt, es gibt schon so ein paar Hebel, die man vielleicht im Alltag drehen könnte. Und was würdest du sagen, wenn jemand jetzt seine Hormone unterstützen möchte im Alltag? Welche Möglichkeiten gibt es?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die wichtigste Maßnahme heute in der Zeit, in der wir heute leben, ist aus meiner Sicht erstmal zu vermeiden, dass meine Hormone überhaupt dysreguliert werden. Ne? Weil das ist nämlich etwas, womit wir sehr, sehr stark zu kämpfen haben. Wir sprechen von den sogenannten endokrinen Disruptoren. Vielleicht hast du das Wort schon mal gehört. Also Substanzen, die hormonaktiv sind und auch entsprechende Rezeptoren von Hormonen aktivieren können oder deaktivieren können, im Körper also etwas vortäuschen können, ohne dass es aber wirkliche Hormone sind. Beispiel bis Bisphenol A, Mikroplastik, das ganze Zeug, was in der Umwelt eben mit drin ist. Davon gibt es verschiedene Gruppen, die immer wieder auch Hormonrezeptoren aktivieren oder deaktivieren können. Und wenn wir Hormone regulieren wollen, bringt es uns natürlich nichts, wenn wir jetzt versuchen, auf der einen Seite mit bioidentischem Hormon ranzugehen oder irgendwie mit Mikronährstoffen ranzugehen, sondern wir müssen erstmal schauen, dass das Zeug nicht mehr reinkommt in den Organismus. Und das ist extrem schwierig in der Zeit, in der wir leben. Und das Thema ist bekannt. Ja, und es wird auch untersucht, es wird auch aktiv in Studien untersucht, es gibt auch sehr viele Daten dazu, aber es erfolgen sehr wenig Maßnahmen, um es dann wirklich auch zu verhindern. Ne, und die meisten Dinge, die wir als endokrinen Disruptoren in unseren Organismus reinkommen, ich meine, das brauche ich dir nicht zu erzählen bei deinem Account, kommen halt über die Nahrung rein. So einfach ist das. Ja. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir von Anfang an eine cleanere Ernährung führen. Und da geht es eben vor allem um das Thema Nahrungsmittelqualität. Das ist ein entscheidendes Thema. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was da so untersucht wird bei Nahrungsmittelqualität, jetzt im Vergleich von, sagen wir mal, Bio zu konventioneller Nahrung, dann geht man noch gar nicht mal hin und untersucht diese Schadstoffgruppen wirklich auch strukturiert. Man untersucht andere Sachen, wie zum Beispiel Pestizide, was denn da drin ist. Aber es gibt natürlich viele andere Dinge, die als endokrine Disruptoren wirken können. Das müsste man einfach strukturierter untersuchen. Man müsste es auch strukturierter vermeiden. Und das ist ja das, was wir den Menschen auch schulen. Das, was nicht reinkommt, das muss nicht raus aus aus deinem Organismus. So simpel ist das, ja. Dementsprechend sprechen wir halt auch vom Thema Bindemittel hier, und da finde ich halt gerade so Bindemittel wie Huminsäuren und Chitosan unglaublich wichtig, die zusätzlich einzunehmen, auch wenn man das Gefühl hat, dass die Nahrungsmittelqualität passt, weil das eben nicht immer alles untersucht ist und ich das eben einfach nicht haben möchte. Und für mich ist auch kein Argument zu sagen, ja, wir haben Grenzbereiche und wenn die nicht überschritten sind, dann ist alles gut. Ja, du kannst in Deutschland so viele verschiedene Pestizide reinhauen in ein Obst, wie du möchtest, solange du bei jedem einzelnen Pestizid unterm Grenzbereich bleibst. Herzlichen Glückwunsch. Deswegen möchte ich die ja trotzdem nicht alle in meinem Organismus haben, auch nicht in geringer Menge. Also das erste Thema ist Vermeidung. Darum geht es einfach, ne? Und das schulen wir sehr ausführlich. Da geht es eben ganz besonders um Nahrungsmittelqualität und um Bindemittel. Das sind einfach die wichtigsten Dinge erstmal. Das zweite Thema ist natürlich, dass du auch schauen möchtest, dass du das Zeug wieder aus deinem Organismus rausbekommst. Das heißt, du musst strikt strukturiert die Biotransformation deiner Zellen, das ist letztendlich die Entgiftung. Nur das Wort Entgiftung klingt immer für viele so, als wäre es rein alternativmedizinisch beziehungsweise esoterisch angehaucht. Unser Körper macht Entgiftung jeden Tag. Ja, und fast jede Zelle ist in der Lage, Entgiftung durchzuführen. Wie soll sie denn auch sonst einen Stoffwechsel aufrechterhalten? Das ist nichts anderes als Stoffwechsel, und Stoffwechsel ist ein Kennzeichen des Lebens. Und wir haben dafür verschiedene Entgiftungsphasen, die besonders in unserer Leber natürlich aktiv sind. Wir haben zwei Entgiftungsphasen. Phase 1 heißt, ich nehme jetzt den Schadstoff und mache den erstmal aktiv, dass der überhaupt mit irgendwas reagieren kann. Als zweites mache ich ihn wasserlöslich. Dann scheide ich ihn über die Zellmembran aus, dann geht er über Galle oder Niere, geht er dann entweder in den Darm oder halt direkt raus. Und da muss er halt ausgeschieden werden. So. Und das müssen wir aber strukturiert in unserem Körper anleiten und auch unterstützen. Und das können wir eben durch spezifische Mikronährstoffkombinationen, die Phase 1 oder Phase 2 der Biotransformation unterstützen. Also auch damit muss man sich auskennen. Das ist erstmal die Grundlage, dass alles, was täuscht, gar nicht erst reinkommt und dann auch wieder aus dem Organismus rauskommt. Und ich glaube, wenn wir an diesen beiden Punkten arbeiten würden, da hätten wir schon die halbe Miete. Ne, weil das sind ja die Dinge, die uns heute belasten, die wir komplett unterschätzen aktuell noch. Es kommt zwar so ein bisschen ins Bewusstsein immer mehr rein, aber ich habe mehr so das Gefühl, die Schere geht irgendwie auseinander. Es gibt immer noch Leute, die denken da gar nicht drüber nach. Und dann gibt es Leute, die denken da ganz extrem drüber nach. Es fehlt uns so ein bisschen die Mitte, ja. Also ich meine, ich kann nicht alles vermeiden, was da drin ist. Keine Chance, wie soll das funktionieren? Aber ich glaube, eine gesunde 80-20-Regel, die ist da schon mal wichtig. Dann gibt es natürlich noch ein paar andere Maßnahmen, die wir einhalten sollten, um unsere Hormone zu regulieren. Und die wichtigste Maßnahme ist ein stabiler Blutzucker. Das ist ganz entscheidend. Ne? Gerade das Thema Insulinresistenz, also dass Insulin nicht mehr richtig an den Zellen wirkt, den Zucker nicht mehr richtig in die Zellen reinbringt, der Blutzucker chronisch latent erhöht ist und auch entzündliche Tendenzen dann letztendlich auslöst in unserem Organismus. Das spielt einfach eine unglaubliche Rolle heutzutage. Wenn ich meinen Blutzucker über den Tag stabil halte, das heißt, ich fange morgens vielleicht schon mit ein bisschen verändertem Frühstück an, als das irgendwie 95% der Deutschen machen, ja, und schau mal, dass ich da vielleicht schon mal mit Protein anfange und langkettige Kohlenhydrate dann nachschiebe und vor allem eine mikronährstoffreiche Ernährung nachschiebe, anstatt immer nur die Makros zu ballern, ja, was ja häufig der Fokus drauf ist. Und ich schaue dann, dass ich komplexe Kohlenhydrate und Protein in jeder Mahlzeit danach habe, dann habe ich einen stabileren Blutzucker. Und stabilerer Blutzucker ist die Basis für unsere Hormone. Denn stell dir vor, du fängst direkt morgens schon an mit Zucker. So, und glaub mir, das tun die Deutschen. Ich meine, das brauche ich dir wahrscheinlich nicht zu erzählen, du kennst das wahrscheinlich, aber ich sag mal, über 90% der Deutschen fangen morgens an mit Brot, Brötchen oder Müsli. Das wird so sein. Ja? Oder sie fangen noch schlimmer erst mit dem Kaffee an, ne, der dann nochmal richtig schön Cortisol pusht, und dann schieben sie hinterher nochmal die kurzkettigen Kohlenhydrate, also die schnellen Kohlenhydrate. Was passiert mit dem Blutzucker? Der steigt natürlich sehr schnell an. Unser Cortisol steigt sowieso morgens an, dazu kommt der Zucker steigt noch schneller an. Am Peak des Anstiegs kommt das Insulin und senkt den Blutzucker wieder. Und das haben auch viele, dass sie dann um 10 Uhr oder um 11 Uhr, wenn sie was weiß ich, um 8 Uhr gefrühstückt haben, im Büro sitzen und merken, hey, ich kriege wieder Hunger. Ja. Ich werde müde und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe Verlangen nach irgendwas. Ne? Der Blutzuckerabfall, das ist das, was müde macht, weil unser Gehirn ist auf die Anwesenheit von Zucker angewiesen. Wenn der Blutzucker abfällt, werden wir müde, weil unsere Nervenzellen einfach nicht mehr die Energieleistung bringen können. Und dann schieben wir halt direkt das nächste Süße nach. Und so geht es ja den ganzen Tag. Unser Blutzucker tanzt den ganzen Tag Samba. Was passiert dabei mit unseren Hormonen? Ja. Unsere Hormone sind immer dafür da, dieses System auszugleichen. Und insbesondere Cortisol soll den Blutzucker wieder erhöhen. Stell dir vor, dein Zucker geht ganz hoch und danach fällt er runter und du kommst in Unterzucker rein. Wir wissen aus Studien, dass zum Beispiel bei Diabetikern Unterzuckerphasen die Prognose extrem verschlechtern, weil sie eine Stressreaktion im Organismus auslösen. Unser Cortisol steigt an, unser Noradrenalin steigt an und das soll den Zucker natürlich wieder in die Bahn lenken, wieder erhöhen. Das ist ein sinnvoller Mechanismus des Körpers, aber du musst halt auch bedenken, dass Cortisol dann halt die ganze Zeit hoch ist, ne? Und das zieht dann wieder aus dem Progesteron und aus anderen Hormonen die Hormone nach und so dysregulieren wir unser ganzes Hormonsystem. Wenn wir also einen stabilen Blutzucker haben, dann regelt sich da im Körper schon ganz viel ein. Was sich nicht einregelt, sind halt, wenn du wirklich Mängel hast, aber wenn du jetzt eine Fehlverteilung von Hormonen hast, ist ein stabiler Blutzucker schon eine Sache, die dir ganz, ganz viel bringen kann. Und als letzten Punkt vielleicht, wenn wir haben jetzt das Thema Entgiftung, wir haben das Thema Blutzucker, vielleicht als letzten Punkt auch nochmal das Thema Mikronährstoffe. Wir schauen ja heute sehr stark auf eine makronährstoffbasierte Ernährung, so und so viel Protein, so und so viel Kohlenhydrate, so und so viel Fette, das ist der Klassiker. Aber wir müssen natürlich auch schauen, was die Mikronährstoffe machen. Ja, und ich persönlich, das ist nur mal meine persönliche Meinung, das bitte jetzt nicht an Daten festnageln, ich persönlich bin der Meinung, dass die Mikros heute wichtiger sind als die Makros, einfach deshalb, weil wir viele freie Radikale haben, viel Entzündung, viel oxidativen Stress in unseren Zellen und das müssen wir puffern. Das müssen wir irgendwie abfedern. Und alles, was in unseren Nahrungsmitteln bunt ist, das sind sekundäre Pflanzenstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe, die helfen uns, Entzündungen zu reduzieren, freie Radikale zu puffern und das schmeißt das System nicht so durcheinander dann. Ne? Entzündung ist der Trigger überhaupt in unserem Organismus. Sie macht alles, macht Insulinresistenz, macht Hormondysregulation. Alles basiert auf chronischen Entzündungen. Wir wissen bei über 90% der chronischen Erkrankungen, dass Mikroentzündungen eine Rolle spielen. Deswegen muss eine Ernährung mikronährstoffreich und anti-entzündlich sein. Und da reicht es halt nicht mehr, wie man früher immer gesagt hat, an apple a day keeps the doctor away. Das war mal, ja. Das war mal in der Zeit, als wir weniger freie Radikale hatten und vielleicht der Apfel auch noch besser war von der Qualität. Heute müssen wir einfach schauen, dass wir wirklich ganz, ganz viel bunt und ganz, ganz viel gemüsig zu uns nehmen, damit wir viele Mikronährstoffe bekommen. Und ich denke auch, dass die Empfehlungen, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rausbringt, was die Mikronährstoffe angeht, einfach zu niedrig sind für die heutige Zeit. Wenn man sich da alleine mal die Empfehlung für Magnesium anschaut, 350 Milligramm elementares Magnesium pro Tag, sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ist das, was du zuführen sollst, das ist viel zu wenig für das, was wir eigentlich brauchen. Und da muss man halt auch bedenken, die Empfehlungen der DGE, das sind Basisempfehlungen. Die sind nicht zum toll leben, die sind zum Überleben, damit du keinen Mangel bekommst. Also ich denke, da schauen wir einfach nicht genug drauf. Wir essen auch zu wenig spezielle Nahrungsmittel, Superfoods, probieren zu wenig Neues aus. Deswegen bin ich auch so dankbar über Accounts wie euren, weil du halt auch mal was Neues siehst. Verstehst du, es ist nicht immer das Gleiche. Wir wissen ja beim durchschnittlichen Amerikaner, der ernährt sich irgendwie in seinem ganzen Leben von 300 Nahrungsmitteln. So, der isst nicht mehr als 300 verschiedene Nahrungsmittel. Da bekommen wir doch logischerweise nicht alles, was wir so brauchen. Deswegen probiert Neues aus. Das ist das, was ich den Leuten da draußen nur empfehlen kann. Und schaut auch, was sind besonders mikronährstoffreiche Lebensmittel. Ich habe dafür auch einen Post, wenn du mal gucken willst. Der heißt Superfoods. Da ist mal so ein bisschen die wesentliche Aufzählung drin. Genau, dann bekommen wir genug Mikronährstoffe. Wenn wir das kombinieren, eben jetzt mit einem gescheiten Giftstoffe nicht rein in den Körper lassen und einem gescheiten Blutzucker stabil halten, glaube ich, dann sind das schon erstmal so die drei wichtigsten Maßnahmen, ja.
Ja, gibt es jetzt ein paar typische Mythen oder auch Missverständnisse über Hormone? Wir hatten ja schon Hormonderivate angesprochen. Ich finde, das geht definitiv in diese Richtung. Aber gibt es noch ein paar Missverständnisse über Hormone, die du immer wieder hörst oder sagst, ach nee, Schmarrn?
Ja gut, das wichtigste Missverständnis ist, dass Hormone uns ja schaden sollen angeblich und ja immer bloß keine Hormone eben eingenommen werden sollten. Das ist ja das, was ich eben auch schon gesagt habe. Dann gibt es natürlich noch so ein paar Mythen, die aber auch nicht hundertprozentig geklärt sind. Zum Beispiel das Thema kein Soja essen. Das ist eine Sache, die immer wieder nach vorne gebracht wird. Da ist die Datenlage aus meiner Sicht nicht einheitlich an der Stelle und ich denke, dass man es einfach für sich ausprobieren muss, wie es einem auch jetzt tut. Aber zu sagen allgemein, Sojaprodukte wären da schlecht für unsere Hormone und auch für die Schilddrüse, das kannst du einfach so pauschal nicht sagen. Du musst schauen, wenn ich es zuführe, was passiert in meinem Organismus? Kann ich das überhaupt halten? Und es gibt ansonsten natürlich noch ganz viele andere Mythen, aber eher kleinere. Ne, das ist schon so das Wesentliche, was man immer mal wieder hört. Deswegen würde ich da vor allem auf das Thema gehen, Hormone als was Gutes zu betrachten und nicht Hormone in schlechten Fokus zu stellen, weil sie das nicht sind. Man muss aber genau unterscheiden, was ist denn jetzt unser Hormon und was ist eben nicht unser Hormon. Es ist tatsächlich so, dass Pille und Co. immer so als völlig neutral und ungefährlich dargestellt werden, ne? Was sie aber nicht wirklich sind, weil sie keine bioidentischen Hormone sind. Und es ist natürlich auch so ein bisschen, es ist auch ein bisschen Taktik dahinter, weil es geht natürlich auch darum, Medikamente, die hergestellt werden, wie wird es auch entsprechend kommuniziert. Und ansonsten höre ich natürlich immer wieder die wichtigsten, die häufigsten Mythen zum Thema Schilddrüse. Das ist was ich ganz oft mitgeteilt bekomme. Niedriger TSH immer automatisch schädlich. T3 bloß niemals einsetzen. Das sind halt Dinge, da musst du halt immer wieder drüber aufklären. Ja, gut.
Ja, absolut. Zu Soja möchte ich auch noch anfügen. Das muss man eigentlich auch über Kaffee sagen und eigentlich über jede Lebensmittel. Aber ich finde, bei Kaffee und Soja ist auch definitiv der Fall, dass es schwierig ist. Denn es wird ja oft in eine Schublade gesteckt. Zum Beispiel hier, Kaffee ist ungesund, Soja ist ungesund. Das ist ein bisschen ähnlich. Aber kommt ja auch auf das Produkt selber an. Also man schaut da ganz selten drauf. Sag ich immer, wenn ihr Kaffee habt, schaut da, dass ihr eine gute Bohne habt. Malt die selber. Klar, wenn ich jetzt gemahlenen Kaffee kaufe, dann ist er natürlich aufgespalten. Das ist wie wenn ich geschnittenen Apfel 3 Wochen im Kühlschrank habe, wenn er da eine Angriffsfläche. Natürlich bildet der Schimmel und so weiter. Dann ist er halt auch nicht mehr gut. Ne? Da kriege ich auch einen Handschweiß davon. Aber ich zum Beispiel, ich liebe Kaffee. Und wenn ich eine gute Bohne habe, den frisch mahle, ich vertrage den einfach viel besser. Aber ich merke auch, dass es wirklich Kaffeesorten gibt, die vertrage ich nicht so gut. Und bei Soja, ich stand auch schon auf einem Sojafeld in Österreich, war super Soja, würde ich behaupten, würde ich eher dazu greifen, als einen zu nehmen, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, woher der jetzt kommt, mit was der alles behandelt wurde, ja, oder wie der angewachsen
ist. Das ist richtig, aber du musst natürlich auch nochmal unterscheiden jetzt, wie verträgst du was, also was sind Inhaltsstoffe und wie sind die allgemeinen Wirkungen eben auch. Wenn wir jetzt gerade mal aufs Thema Koffein eingehen, ja, also Kaffee jetzt in dem Fall, du kannst einen Kaffee auch schlecht vertragen, weil du jetzt zum Beispiel zu viele Kaffeeöle mit drin hast, weil es halt eine Bohne ist, die sehr, sehr hohen Ölanteil hat, das löst dir dann eine erhöhte Magensäureproduktion ein. Aus. Deswegen hat man dann oft das Gefühl, dass man es nicht verträgt, weil es einfach sehr viel Magensäure auf einmal auslöst. Aber jetzt pauschal zu sagen, dass Koffein an sich schlecht für unsere Hormone sei, das lässt sich alleine schon deswegen nicht halten, weil ja Koffein jeder Mensch anders schnell abbaut. Ne? Also ich kann zum Beispiel Koffein extrem schnell abbauen, deswegen ist das bei mir überhaupt kein Thema. Ich kann theoretisch, was ich natürlich nicht mache, auch nochmal vorm Schlafen gehen Espresso trinken, das ist nicht gut, keine Frage, weil du ja nochmal deinen Schlafdruck verminderst. Ne? Du willst ja aber dann irgendwann auch mal ins Bett gehen. Also das ist das Erste, jeder baut es anders ab. Dann ist Koffein, und es wurde ja im Labor jahrelang dafür eingesetzt, ein Aktivator der Phase 1 Biotransformation, was wir vorhin gerade gesagt haben. Das heißt, Koffein kann ich sehr wohl in deiner körpereigenen Entgiftung unterstützen. Jetzt hängt es aber wieder davon ab, wie arbeitet die andere Phase deiner Entgiftung? Wie bist du da von den Supplements her ausgestattet? Jetzt pauschal zu sagen, dass Koffein unseren Hormonen schadet, das lässt sich weder aus den Daten lässt sich das halten, noch aus der Erfahrung, die wir haben. Ne? Also wenn wir uns die allgemeine Datenlage anschauen, was ja auch nochmal im How Not to Die vom Dr. Greger genau beschrieben ist auf nutritionfacts.org, den kennst du ja wahrscheinlich auch, da siehst du halt schon, dass das Kaffee mit 2 bis 6 Tassen pro Tag nicht nachteilig wirkt. Man muss jetzt halt überlegen, wie baue ich den ein, damit es für mich auch passt. Also klar hinzugehen und zu sagen, ich trinke jetzt morgens nur einen Kaffee und frühstücke nichts, das ist wahrscheinlich die falscheste Variante, die man machen kann, weil ich den Körper stimuliere, habe aber danach einfach keine Kohlenhydratreserven mit dabei. Das kann dann in die Hose gehen, weil die Phase 1 Biotransformation ist auf Energie angewiesen, die kommt aus Kohlenhydraten, das ist ganz einfach. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel sage, ich mache mir erstmal ein gesundes Frühstück mit Protein, wo ich anfange und ich trink danach dann einen Kaffee, dann ist das nicht unbedingt falsch für unseren Organismus. Das ist immer so, wie es immer ist. Ja, alles, was zu extrem behauptet wird in eine Richtung, entspricht halt meistens nicht der Wahrheit, weil die Wahrheit liegt halt doch irgendwo immer in der Mitte und ist bei jedem Menschen auch individuell. Und deswegen ist es ja auch total wichtig, dass Menschen lernen, auf ihren eigenen Körper zu achten, was denn wirklich passiert als Reaktion, wenn sie etwas tun. Auch vielleicht mal eine Art Ernährungstagebuch zu führen, um zu sagen, ja, das hat mir gut getan, das hat mir nicht so gut getan, das hat sich da und darauf ausgewirkt. Da geht es eben viel ums Thema Reflexion, was bei den Leuten so ein bisschen abhanden gekommen ist. Die meisten können nicht mehr wirklich intuitiv essen. Ja. Das liegt auch daran, dass sie überall nur hinhören, was Experten sagen, das sollst du nicht, das sollst du nicht, das sollst du besonders. Ja. Das kann doch dieser Experte für euch selber, für den Einzelnen auf gar keinen Fall wissen, ja, was für euch selbst gut ist. Natürlich gibt es allgemeine Regeln, die wir anführen können, aber intuitives Essen, also zu spüren, was das Richtige ist, das ist total wichtig. Bei mir ist es wirklich, ich habe das wirklich sehr gut trainiert. Ich kann schon, auch wenn ich ein Nahrungsmittel oder eine Mahlzeit jetzt nicht kenne, habe ich trotzdem ein Gefühl dazu, bevor ich es esse und weiß dann eben auch, worauf ich achten muss und kann dann relativ schnell sagen, ich bin fertig oder was auch immer. Da müssen wir einfach besser wieder hinkommen in diese Reflexion.
Ja, ich denke auch, es ist super wichtig für unsere Kinder, denen auch zu zeigen, dass man, hast du vorhin schon angeschnittene Sachen auszuprobieren, zu merken, was passt für mich, und auch, was ich ja auch merke, dann im Freunde-Familienkreise, dann so, nein, das nicht so, da ist ungesund, nee, nicht das, nicht das. Also man wird ja auch schon von Kind auf teilweise wirklich in eine Richtung gelenkt oder es werden ja abstrakt, ich meine, einem dreijährigen Kind generell zu sagen, etwas ist ungesund, ist ja eigentlich schon, was kann das Kind damit anfangen? Also ich glaube generell diese gesunde Neugier gegenüber Lebensmitteln auf jeden Fall würde ich
mir richtig erhalten, in die Richtung offen sein, absolut, ja. Und wenn du zu viele Sachen verbietest und andere Sachen immer durchprügeln möchtest und die erlaubst, dann wird es natürlich auch, das Kind lernt ja gar nicht, was ist denn gut für mich? Das ist doch das Entscheidende. Das hat ja gar keinen. Es ist ja nur, weil es das gesagt bekommt und nicht, weil es selbst feststellt, ob es gut ist.
Ja, das stimmt wirklich. Ja, als letzte Frage würde ich gerne wissen, wenn jemand merkt, dass seine Hormone vielleicht aus dem Gleichgewicht sind, wo sollte man da am besten anfangen? Du hattest ja schon so ein paar Lifestyle-Tipps natürlich genannt, aber wo ist jetzt, sage ich mal, der Anfang? Sagst du, ja, dann komm noch mal in die Praxis oder nee, schau doch lieber mal, dass du, wie gesagt, den Blutzuckerspiegel hattest du angesprochen, die Ernährung generell würde ich behaupten, aber was sind die Baby Steps, die ersten 1, 2, 3?
Auf jeden Fall die Diagnostik, ganz klar. Weil auch wenn es dir gut geht, macht es Sinn, dass du deine Hormone kontrollieren lässt. Ich sag mal, du bist 23 Jahre alt, wo so der Höchststand deiner Hormone ist, sag ich jetzt mal, ja. Danach geht es eigentlich nur noch bergab. Und du sagst jetzt mit 23, hey, mir geht's eigentlich gut, aber ich will ja trotzdem wissen auch, wo ich jetzt später dann wieder hin möchte. Ne? Also ich nehme die Hormone jetzt ab und dann sehe ich ja mal meine Stände. Und Laborwerte sind immer ein objektiver Marker. Du kannst dich gut oder schlecht fühlen, aber das ist sehr subjektiv. Also wenn wir Menschen fragen, wie geht's ihnen, dann hängt es doch von 5000 Faktoren ab, was der jetzt antwortet. Oder wenn der gestern Stress mit einem Partner hatte, dann ist doch klar, dass da eine andere Antwort rauskommt oder wenn jetzt gerade irgendwo Hektik ist. Oder wenn ein tolles Erlebnis war, kommt eine andere Antwort. Das ist doch normal. Ja, das ist sehr, sehr subjektiv, diese Antwort. Aber Laborwerte sind ein objektiver Marker für Gesundheit. Die kannst du nicht innerhalb von 1, 2 Tagen täuschen. Langfristig kannst du die Psyche bestimmt modulieren, da bin ich mir sicher. Aber du kannst jetzt nicht sofort bei einer Blutentnahme alle Werte mit deinem Kopf modulieren, sondern die sind halt einfach objektiv. Deswegen lass auch, wenn du jung bist, die wichtigsten Parameter abnehmen. Ich kann dir gerne, wenn du das möchtest, auch nochmal ein Seminar zuschicken, wo man das genau lernt. Das ist letztendlich ein Videoseminar, wo man genau lernt, was sind die wichtigsten Werte, was sind die Normbereiche, was sind vielleicht Zielbereiche, in die ich auch kommen möchte, wo die meisten Menschen einfach sagen, okay, da fühle ich mich gut, da fühle ich mich besser. Wir haben zum Beispiel auch so Sachen gemacht, um jetzt einfach nicht nur Normbereiche zu haben, sondern Zielbereiche wirklich zu identifizieren, dass wir auch Hochleistungssportlergruppen zum Beispiel analysiert haben. Wo sind denn deren Durchschnittswerte? Das ist auch ganz spannend, weil wir vergleichen uns ja sonst immer mit dem Durchschnitt von Einsendern. Wir wollen uns ja nicht immer mit dem Durchschnitt von Einsendern vergleichen, sondern wir wollen uns mit dem Durchschnitt von Gesunden vergleichen, damit wir da eben auch hinkommen. Also das sind wichtige Dinge, die man einfach für sich selbst mal lernen muss. Man muss das wirklich selbst lernen, verstehen, was sind die wichtigsten Laborwerte und wo will ich wirklich hin. Es fängt also alles mit der Diagnostik an. Im Bereich Ernährung, hast du schon richtig formuliert, würde ich auf jeden Fall sagen, ist das Thema Blutzucker das Allerwichtigste. Deswegen mach doch mal einfach folgenden einfachen Versuch. Fang mal morgens nur mit Protein an für die ersten 10, 15 Minuten. Ich nehme ja selber den Brokkoli dafür. Das weiß jetzt wahrscheinlich hier jeder auf Instagram, dass ich den jeden Tag esse. Das ist schon ewigst jetzt einfach, über 6, 7 Jahre jetzt die Richtung. Und ich nehme den einfach nur, ich habe morgens meistens nicht die Zeit, um mir dann eine riesen Mahlzeit vorzubereiten, deswegen nehme ich den aus dem Tiefkühler, mache einen Teelöffel Senfsamen mit dazu, dann entsteht auch das entsprechende Enzym Sulforaphan mit dabei und dann esse ich den. Der hat nämlich kaum Stärke, kaum Fett und aber sehr viel Protein, für ein Gemüse zumindest sehr viel Protein und das esse ich als erstes. Und wer jetzt sagt, okay, kann ich aber irgendwie nicht so viel davon essen, weil wird mir irgendwie schlecht, dann isst doch einfach mal 3 Röschen morgens davon. Ja, wo ist das Problem? Und schau mal einfach, wie dein Sättigungsgefühl über den Tag hinweg ist, wie oft Heißhunger auftaucht oder eben dann auch nicht mehr auftaucht. Es beginnt alles immer morgens. Das muss man einfach verstehen. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, nicht unbedingt, weil das alle Studien sagen würden, das ist gar nicht so, sondern Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, weil da der Tag beginnt und das bestimmt über den Rest von deinem Tag. Wenn du dich morgens schon schlecht ernährst, wird dein Ernährungsverhalten am restlichen Tag nicht besser werden. Weil du kommst am restlichen Tag tendenziell eher in mehr Stress als morgens. Morgens können wir noch selbst in Ruhe darüber bestimmen, wie wir wirklich leben wollen, wie wir uns ernähren wollen. Aber am restlichen Tag sind wir so abhängig von außen, was unser Stresslevel angeht. Und unser Belohnungszentrum ist den ganzen Tag inaktiv. Ja, das wacht dann erst abends auf, wenn wir auf der Couch sitzen und gucken was. Ne? Das kennt ja jeder von uns. Ich bin mir sicher, das kennst du auch. Vielleicht hast du bestimmt gesündere Alternativen als die meisten. Aber es kommt halt trotzdem auch durch. Und du musst dann eben noch was knabbern oder auch was Süßes essen. Deswegen ist morgens total wichtig. Mach mal diesen einfachen Versuch. Geh mal hin und mach mal aus dem Tiefkühler 3 Röschen Brokkoli. Und wenn du dann Lust hast, dann machst du einfach mehr. Vielleicht fängst du noch morgens mal mit einem Ei an. Das wäre auch noch sinnvoll, um einfach da auch noch eine gewisse Menge Eiweiß auch zuzuführen. Und erst danach führe Kohlenhydrate zu. Das ist wichtig. Ja? Also danach ist ja die Frage, wann danach? Das kann schon relativ zügig danach auch sein. Wenn es jetzt, sagen wir mal, 30 Minuten später ist, ist das auch okay. Aber fang auf jeden Fall erstmal mit dem Protein an. Dann hältst du deinen Blutzucker stabiler. Wenn du dann noch hingehst und die Nahrungsmittelqualität erhöhst, gut. Als zweites, um deine Hormone zu regulieren, finde ich persönlich, sind die Bindemittel extrem wichtig, um eben das zu vermeiden, dass Dinge in den Organismus reinkommen, die da einfach nicht hingehören. Da kann ich dir auch gerne nochmal so ein Videoseminar nochmal schicken, da lernt man ganz genau, was sind da die wichtigsten Bindemittel. Ich glaube, es kostet 19 Euro oder so, also ein Witz einfach für das, was man da lernt. Das sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, um dann einfach zu sehen, okay, das ist wichtig. Ne? Da muss ich hin, die Sachen brauche ich in der und der Reihenfolge. Und im Bereich Lifestyle, also ich teile es immer ein, vielleicht merkst du es in Ernährung, Supplements, Lifestyle, das sind die drei wichtigsten Bausteine. Ich glaube, wenn diese drei Bausteine mal jeder Mensch in Deutschland richtig machen würde, dann hätten wir auch deutlich weniger Krankheit. Im Bereich Lifestyle ist natürlich Stressreduktion und Schlaf das Wichtigste überhaupt. Stress erhöht mehr Cortisol, das zieht mehr Progesteron raus, dann beginnt die ganze Kaskade, das geht auf Dauer auf die Nebennieren, das wirkt sich dann sekundär auf die Schilddrüse aus. Und im Schlaf regenerieren wir eben, ne? Insbesondere im Tiefschlaf, also in der ersten Phase des Schlafs. Und das Problem ist bei den meisten Menschen, dass sie zu spät ins Bett gehen und dementsprechend zu wenig Vormitternachtsschlaf haben. Und gerade in der ersten Schlafhälfte regenerieren wir halt sehr stark, weil wir da weniger Energie verbrauchen, als wir erwirtschaften. So ganz grob in der zweiten Schlafhälfte, wo dann auch der REM-Schlaf, also auch das Träumen anfängt und so weiter, da verbrauchen wir mehr Energie. Also wir haben keine positive Energiebilanz in der Hinsicht, in dem Bereich, sondern weil wir machen Verknüpfungen in unserem Gehirn. Wir versuchen alles das, was vorher war, zu verarbeiten. Die Eindrücke vom Tag. Da kann ich nicht mehr wirklich regenerieren, sondern ich muss halt gerade in der ersten Nachthälfte regenerieren. Deswegen geh früh genug ins Bett, sorg für eine ausreichende Schlafqualität. Benutz vielleicht so ein Gerät auch mal. Hier, wenn ich es mal auseinanderkriege jetzt am Abend, ja, dass du eben auch mal schaust, dass du vielleicht nicht mehr so ganz so viel blaues Licht hast. Die Datenlage dazu ist ein bisschen einheitlich, aber funktioniert aus meiner Sicht, weil weniger freie Radikale oxidativen Stress erzeugen, unser Melatonin auch vielleicht einfach besser steigt. Versuch deine Schlafqualität einfach auch zu verbessern. 7 bis 8 Stunden Bettzeit, sagt man. Ne? Kühler Raum, dass du auch frische Luft hast, 18 Grad, so die Richtung, also schon relativ kühl, ja. Und wirklich schauen, dass es dunkel ist, dass nicht irgendwo noch eine LED an ist oder irgendwas, es reduziert alles letztendlich die Schlafqualität und früh genug ins Bett gehen. Und dann ist wirklich, das ist wirklich eine gute Sache, wenn du deinen Blutzucker über den Tag stabil hältst und abends früh genug ins Bett gehst. Da tust du schon richtig viel Gutes für deine Hormone. Und wenn das immer noch nicht ausreichen sollte, dann ist es halt gut, dass du vorher die Laborwerte abgenommen hast, damit du einfach weißt, wo da auch die entsprechenden Defizite sind, dass du das dann auch von einem erfahrenen Arzt mit bioidentischem Hormonansatz auch behandeln lassen kannst. Wenn du noch vor den Wechseljahren bist, dann reicht auch eine Behandlung über einen Heilpraktiker aus meiner Sicht, weil wir ja auch viel regulieren können, aber man kommt halt irgendwann auch einfach an seine Grenzen. Und leider werden bioidentische Hormone immer wichtiger, weil bei vielen Menschen die Hormone so dysreguliert sind, dass es dann teilweise nicht mehr ohne Ersatz geht.
Gibt es jetzt Adressen oder eine Seite, die du empfehlen kannst? Zu dem Arzt könnt ihr gehen, in die Praxis könnt ihr gehen, zu dem Labor könnt ihr direkt gehen.
Ja, wir haben ja einen Therapeutenfinder, ne? Wir haben ja inzwischen 61 Partnerpraxen. Also was heißt Partnerpraxen? Die sind von uns ausgebildet, die haben eine eigene Praxis, die arbeiten jetzt nicht für uns. Aber es sind halt Partnerpraxen, die nach unserem Konzept arbeiten. Wir haben die auch entsprechend ausgebildet. Es gibt bei uns dann auf der gleichen Seite, wo es Laborwertseminar gibt, eben auch eine Therapeutenplattform. Ne? Und bei der Therapeutenplattform lernst du dann die wichtigsten Seminare, wie zum Beispiel ganzheitliche Therapieplanung. Also diese Parameter vom Labor wirklich so auszuwerten, dass da auch ein sinnvoller Therapieplan am Ende rauskommt. Dann gibt es ein Infusionsseminar. Es gibt ein Seminar für Behandlung in der Praxis. Und die meisten Menschen, die bei uns da arbeiten, die haben all diese Ausbildungen alle durchlaufen. Nicht alle, aber ich sag mal über 90% bestimmt. Und da kannst du mal in ganz Deutschland dann gucken, wo die entsprechend sind. Da gibst du einfach die Postleitzahl ein und dann siehst du, wer da als nächstes in deiner Nähe ist.
Sehr gut. Perfekt. Also ich finde, da war einiges dabei, was uns definitiv helfen kann, würde ich sagen. Dementsprechend bedanke ich mich jetzt für deine Expertise und freue mich, wenn wir das nächste Mal miteinander sprechen über, mal schauen, welches Thema. Wenn ihr Ideen habt, dann schreibt ihr uns gerne. Und wünsche dir noch ein paar wunderschöne Tage. Und vielleicht sieht man sich auch mal in Live und Farbe.
Auf jeden Fall. Ich muss unbedingt immer nach München und war Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich immer hier zu sein und mein Wissen da so ein bisschen zu präsentieren. Ich tendiere so ein bisschen dazu, dann zu schnell zu reden und vielleicht auch zu viele Informationen gleichzeitig zu geben, aber ich kann es einfach nicht abstellen.
Das macht auch gar nichts, weil man kann sich's ja nochmal anhören oder uns auch Fragen stellen. In den Shownotes haben wir auch noch die ganzen Infos zusammengefasst. Ich glaube, da, ja, das passt schon so. Dann, ich danke dir. Mach's gut.
Ciao, ciao.